Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Ein paar Überraschungen am Wettkampftag gab es heute, zum Beispiel im Skispringen oder in der Fußball-Bundesliga. Darüber berichten wir natürlich. Wir klären, wie ein Fußball-Manager-Computerspiel den realen Profisport beeinflusst und warum es sogar Trainer spielen. 12 Top-Schachspielerinnen aus Deutschland sagen, wir stehen unter dem aktuellen Bundestrainer nicht mehr für die Nationalmannschaft zur Verfügung. Über den Streit reden wir mit Athletensprecherin Sarah Papp. Und vor einer Tagung queerer Sportvereine in Deutschland fragen wir nach Lösungsansätzen für geschlechtliche Vielfalt im politischen Wettkampf. Die große Überraschung gab es heute beim Nachmittagsspiel in der Fußball-Bundesliga. Mainz 05 gelingt der erste Sieg in dieser Saison. Und zwar sowas von deutlich gegen Freiburg. Darauf dürften nicht viele gewettet haben. Von diesem Auswärtssieg berichtet Detlef Lindner.
Dieser erste Mainzer Saisonsieg war das Resultat einer klugen und vor allem gelungenen taktischen Marschroute. Gegenpressen, Bälle früh erobern und die Konterchancen eiskalt ausnutzen. Ganz cool dabei Jean-Philippe Mateta, dem bis zur Pause ein Hattrick zum 3:0 für die Mainzer gelang. Der keineswegs euphorische Trainer Jan-Moritz Lichte lobte insbesondere das Umschaltspiel seiner losgelösten Mainzer.
Also wir haben auch die Spielertypen, dass wenn man sie laufen lässt, wenn man ihnen da auch aufzeigt, wo die Tiefe genau vielleicht zu finden ist, dann haben wir einfach Spieler mit der Qualität, dass wir die Tiefe gut bespielen können.
Die viel zu braven Freiburger in der ersten Halbzeit desaströs, konnten froh sein, dass die Mainzer weitere Chancen ungenutzt ließen. Selbstkritik von SC-Stürmer Nils Petersen.
So kannst du natürlich nicht ins Spiel gehen und schon gar nicht dich präsentieren, weil du musst ja froh sein, dass heute kein Zuschauer da gewesen wäre, weil das war schon sehr, sehr ernüchternd, weil sonst hätten wir wahrscheinlich jedem das Geld zurückgeben müssen für diese erste Halbzeit.
Petersen selbst war kaum zu sehen in dieser Partie. Immerhin gelang dem Freiburger Stürmer nach einer guten Stunde noch das 1:3.
Und zwischen Köln und Union Berlin steht es im Abendspiel 1:1. Tore von Awoni für Berlin und Skiri für Köln. Im Abendspiel der Bundesliga gestern, da standen zwei Männer bei Borussia Dortmund im Zentrum der Aufmerksamkeit. Erling Haaland, der bis zu seiner Auswechslung in der 85. Minute 4 Tore gegen Hertha BSC erzielt hatte. Und der Mann, der ihn in der 85. Spielminute ersetzte. Yusufa Moukoko mit seinem kurzen ersten Auftritt, der jüngste Spieler, der je in der Bundesliga gespielt hat. 16 Jahre und ein Tag war er gestern alt. Trainer Lucien Favre zum Debüt.
Das ist gut für ihn, für die Mannschaft, dass wir wissen, er weiß, er gehört die erste Mannschaft jetzt. Aber wir sind viel. Wir sind sehr, sehr viel vorne. Und auch viel in der Abwehr. Wir werden sehen. Er ist jung, sehr, sehr jung.
Weiter geht's mit Überraschungen. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat der Hamburger Sportverein gegen Bochum die erste Saisonpleite einstecken müssen. Mats Nicholson.
Oft gibt es nach Fußballspielen ja Diskussionen. Heute war alles ganz klar.
Bochum hat ihr verdient 3:1 gewonnen. Erst unsere erste Niederlage die Saison, trotzdem ist er verdient.
Niemand sah es anders als HSV-Kapitän Tim Leibold. Der HSV leistete sich viele Ballverluste, kam kaum zu Torchancen gegen starke Bochumer. Zahlreiche HSVer präsentierten sich in schwacher Form. Terodde konnte in der 66. Minute per Elfmeter zwischenzeitlich ausgleichen. Mehr war nicht drin. Bochums Blum schoss mit dem Heber zum 2:1 auch noch das schönste Tor des Tages. Daniel Thun musste seine erste Liga-Niederlage als HSV-Trainer erklären.
Ja, für den Moment klar, enttäuscht und auch verärgert. Gerade wenn man ein Heimspiel hat, auch wenn die Zuschauer leider nicht da sind, dann wünscht man sich das natürlich anders. Jetzt hat es uns im 8. Spiel erwischt. Ja. Wir gucken immer noch aufs große Ganze. 8 Spiele, eine Niederlage.
Immerhin, der HSV bleibt Tabellenführer.
Aber mit einem neuen Verfolger, der näher rückt. Kräuter Fürth ist jetzt Zweitliga-Zweiter, weil Fürth einen 3:1-Sieg gegen Regensburg gelang. Erich Wartusch.
Schon nach 3 Minuten brachte Jeckel die Franken in Führung, per Kopf nach einem Eckball. Der Fürther Innenverteidiger fälschte genau eine halbe Stunde später einen Schuss von Salah zum 1:1 ab. Während das Kleeblatt bis dahin dominiert hatte, kippte nun das Spiel und Regensburg war bis zum Halbzeitpfiff deutlich besser. Doch danach nahm Fürth den Faden wieder auf. Seguin mit dem 2:1 nach 56 Minuten und ein Traumfreistoß von Julian Green 7 Minuten später zum 3:1. Dazu mehrere hochkarätige Chancen von Rigotta und Nielsen.
Aue gewann 3:0 gegen Darmstadt und Würzburg 2:1 gegen Hannover 96. In der Bundesliga der Frauen gab es heute nur 2 Spiele. Auch da verlor Freiburg zu Hause 1:5 gegen Hoffenheim und auch der SC Sand unterlag zu Hause Meppen mit 1:2. Bayern gegen Leverkusen und Potsdam gegen Bremen wurden wegen Corona-Fällen abgesagt. Migration spielt auch im Fußball eine riesige Rolle. Für den Traum vom Profisport unter besseren Bedingungen sind schon viele, viele Sportlerinnen und Sportler in andere Länder gezogen. Migration im Sport gibt es aber auch als Folge des Kolonialismus. Von den sogenannten Mutterländern wurden Fußballer aus Kolonien lange wie eine Ware behandelt. Inzwischen symbolisieren Nationalspieler mit Wurzeln in Kolonien aber auch einen Aussöhnungsprozess. Wie in der Talentsuche der Kolonialismus weiter existiert, das ist Thema des heutigen Teils unserer Serie Weltspiele zu Sport und Kolonialismus. Ronny Blaschke berichtet.
Lisbon watches a parade of 20,000 Legionnaires.
Nach dem Zweiten Weltkrieg müssen die Kolonialreiche Großbritannien und Frankreich ein Gebiet nach dem anderen aufgeben. Portugal kann jedoch einige seiner Kolonien bis Mitte der 70er Jahre halten. Diktator Antonio de Oliveira Salazar nutzt für seine Propaganda auch den Fußball. Er schickt die erfolgreichen Vereine aus Lissabon zu sogenannten Pilgerreisen in die afrikanischen Kolonien, nach Angola, Guinea oder Mosambik. So erzählt der portugiesische Historiker Marcos Cadao.
Das portugiesische Regime wollte sich von anderen Kolonialmächten abgrenzen und pflegte das Image einer freundlichen Nation ohne Rassismus. Ab den 60er Jahren liefen portugiesische Fußballclubs in der ersten und zweiten Liga mit vielen afrikanischen Spielern auf. Das sollte kulturelle Bindungen in die Kolonien verdeutlichen. Tatsächlich war es das Ausnutzen billiger Arbeitskräfte.
Symbolfigur dieser Zeit, Eusebio, geboren und aufgewachsen in schwierigen Verhältnissen in Portugiesisch-Ostafrika, bekannt als Mosambik. Schon in seiner Jugend streiten sich die Lissabonner Clubs um ihn. Medien bezeichnen den Stürmer als schwarzen Panther, eine unterschwellig rassistische Anspielung auf seine Hautfarbe.
4-3, all 4 to Eusebio.
Bei der WM 1966 in England ist kein Team aus Afrika vertreten. Eusebio schießt 9 Tore und sichert dem portugiesischen Team den 3. Platz. Er erhält Angebote aus großen europäischen Ligen, doch er muss bei Benfica Lissabon bleiben. Diktator Salazar bezeichnet ihn als nationalen Schatz. In einer Zeit, in der die Unabhängigkeitsbewegungen in den Kolonien stärker werden. Die portugiesische Armee geht mit Waffengewalt dagegen vor, berichtet der Forscher Marcos Cadao.
Das portugiesische Regime wollte das Militär afrikanisieren. Viele Kämpfer wurden in Kolonien rekrutiert. Die Zeitungen druckten Fotos von schwarzen Männern in Uniform. Auch Eusebio musste dafür herhalten. Er gab Einsätze für eine Militärauswahl. Seine patriotischen Aufrufe wurden in Zeitungen und Filmen veröffentlicht. Eusebio galt als Symbol für die gemischtrassige Verteidigung des portugiesischen Imperiums.
Eine der wichtigsten Ursachen für Migration im Fußball? Kolonialismus. Das verdeutlichen seit Jahrzehnten auch die Niederlande. Im 17. Jahrhundert kontrolliert Amsterdam die Hälfte des Welthandels auf dem Rücken tausender Sklaven. Suriname etwa, im Norden Lateinamerikas, bleibt bis 1975 niederländische Kolonie. Spieler mit surinamischen Wurzeln prägen bald auch den niederländischen Fußball. Ruud Gullit, Frank Rijkaard oder Edgar Davids. Der Sozialwissenschaftler Gijs van Kampenhout von der Erasmus-Universität Rotterdam erforscht dieses Thema seit Jahren.
The first player of Surinamese descent was called Humphrey Meynels.
Der erste Spieler mit surinamischen Wurzeln in den Niederlanden war in den 50er Jahren Humphrey Meynels. Er wurde von Fans und Gegenspielern rassistisch beleidigt. Ein anderes Beispiel, die EM 1996. Ein Foto zeigte das Nationalteam beim Essen. Auf der einen Seite saßen die weißen Spieler, auf der anderen diejenigen mit surinamischen Wurzeln. So begann in den Medien eine Debatte über eine ethnisch bedingte Spaltung.
Divided along racial lines.
Frühere Imperien machen sich die Migrationsgeschichte sportlich zunutze. Die Bewegung geht aber auch in die andere Richtung. Marokko etwa steht im 20. Jahrhundert lange unter spanischer und französischer Kontrolle. Wegen der schlechten Wirtschaftslage ziehen nach der Unabhängigkeit hunderttausende marokkanische Gastarbeiter nach Westeuropa. Gijs van Kampenhout, Mitarbeiter des Projekts Sport and Nation.
They kind of like change their policies around selecting.
Der marokkanische Fußballverband schaut in der Diaspora nach Spielern mit marokkanischen Eltern oder Großeltern. Von den 23 Spielern des WM-Teams 2018 waren 17 im Ausland geboren worden. Ich bin sicher, dass der Verband mit großem Aufwand eine Spielerdatenbank pflegt.
In the case of Morocco, I am quite sure they just made a huge database.
Rund um die Talentsuche im Fußball ist eine globale Industrie entstanden. Besonders deutlich wird das in der früheren Kolonie Brasilien. Im Großraum Rio de Janeiro betreiben die großen Clubs Jugendakademien mit beachtlicher Infrastruktur. Zu ihren Partnern gehören internationale Marketingfirmen. Dabei mischen häufig Agenten mit, die keine Lizenz haben, erzählt die brasilianische Sportjournalistin Fatima Lacerda.
Ist es so, dass in Brasilien Portugal ein sehr gutes Ziel ist, aufgrund der Parallelität der Kultur, der geschichtlichen Verbundenheit, aber vor allen Dingen der Sprache. Und dann ereignen sich dann dramatische Situationen, dass die Familien teilweise die ganzen Ersparnisse vom ganzen Leben dann an diesen nicht registrierten Vermittler mit abgeben. Der Sohn fliegt nach Portugal, bleibt 2 bis 3 Wochen in dieser Unterkünfte von den meistens 2 Ligisten und machen mehrere Tests. Und dazwischen in Europa schaltet sich ein anderer Vermittler ein, der auch noch Geld möchte.
Im Zeitalter des Kolonialismus stärkt Lateinamerika den europäischen Fortschritt. Über Jahrhunderte liefern Brasilien, Kolumbien oder Peru Eisen, Zucker oder Kaffee. Die Rohstoffe werden in europäischen Fabriken verarbeitet und an europäische Kunden verkauft. Im Fußball setze sich der Kolonialismus nun fort, sagt der brasilianische Sportsoziologe Carlos Henrique Ribeiro. Topclubs aus England und Spanien gehen mit Werbekampagnen auf brasilianische Jugendliche zu. Und bei Partnervereinen sichern sie sich die Vorkaufsrechte, im Idealfall für Talente mit einem zweiten, einem europäischen Pass.
Wir müssen immer noch viele Rohstoffe exportieren, um eine stabile Wirtschaft zu haben. An diesem Grundgedanken hat sich nichts geändert. Wir Brasilianer akzeptieren auch, dass unsere besten Fußballer nach Europa oder nach China gehen. Die allermeisten spielen dort in unteren Ligen für 1.000 oder 2.000 Dollar im Monat. Von diesem Geld schicken sie einen Teil an ihre Familien in den Favelas. Das ist Neokolonialismus.
Sportler verlassen Brasilien, doch Sportler kommen auch nach Brasilien, wie Forschungen von Carlos Ribeiro zeigen. Im Großraum Sao Paulo haben sich einige Langstreckenläufer aus Afrika niedergelassen, aus Kenia, Äthiopien oder dem Sudan. Sie gewinnen im Land inzwischen fast jeden Marathon. Einen Teil des Preisgeldes schicken sie zu ihren Familien auf der anderen Seite des Ozeans.
Das war Teil 11 unserer Serie zum Kolonialismus im Sport. Alle Beiträge sind online zu finden auf deutschlandfunk.de/sport. In vielen Wintersportarten hat eine ungewöhnliche Saison unter den Vorzeichen der Pandemie schon begonnen. Die Skispringer waren dieses Wochenende in Polen am Start. Ein sehr guter Tag heute für das deutsche Team, Thorsten vom Wege berichtet.
Beim ersten Einzelweltcup im polnischen Wisła konnten die deutschen Adler durch Markus Eisenbichler und Karl Geiger einen Doppelsieg landen. Weitenjäger Eisenbichler hatte nach dem ersten Durchgang zunächst auf Platz 3 gelegen, einen Rang vor Stilist Geiger. Im Finale patzten die vor den beiden Platzierten, während die Deutschen nervenstark blieben und den widrigen äußeren Bedingungen mit dem böigen und wechselhaften Wind trotzten. Karl Geiger segelte in schönster Flughaltung und mit perfekten Telemark als Landung auf 128 Meter. Markus Eisenbichler schaffte sogar noch 6 Meter mehr, hatte dafür bei der Landung ein paar kleine Wackler. Egal, am Ende stand Rang 1 und dem Sieger ein wenig die Überraschung ins Gesicht geschrieben, denn Markus Eisenbichler hat zwar schon 4 Weltmeistertitel geholt, aber bisher erst einen einzigen Einzelweltcup für sich entscheiden können.
Ja, hätte ich mir nicht erwartet. Ich habe zwar gewusst, ich bin gut drauf, aber ich bin jetzt gerade mega happy, dass ich da meinen 2. Weltcup-Sieg in meiner Karriere feiere.
Insgesamt bewies nahezu das gesamte DSV-Team gute Frühform. Der routinierte Pius Paschke wurde 12. Der junge Martin Hamann konnte im Finale einen sensationellen Satz auf 138,5 Meter zwar nicht stehen, es reichte dennoch zu Platz 18 und Rückkehrer Severin Freund schaffte nach langer Verletzungspause Platz 25.
Bei den alpinen Skifahrern gab es 2 Rennen für die Frauen dieses Wochenende im finnischen Levi. Im Slalom heute ein ähnliches Bild wie schon gestern mit enttäuschenden Ergebnissen aus deutscher Sicht. Martin Raspe.
Das war nix aus deutscher Sicht. Eigentlich wollten die deutschen Rennläuferinnen alles besser machen als beim ersten Rennen in Finnland. Geklappt hat es nicht. Von den 7 deutschen Starterinnen kam allein Lena Dürr ins Finale der besten 30 mit Ach und Krach als 29. Nach 2 Läufen landete sie dann auf Rang 21. Enttäuschend. Auch für Damen-Cheftrainer Jürgen Graller.
Wir haben einfach zu wenig attackiert. Ich sage, rein brav runterzufahren, da gewinnst du einen Blumentopf. Da geht es einfach um nichts. Und da gilt es einfach, erbarmungslos anzugreifen und einfach alles zu riskieren.
Vorne das gleiche Bild wie gestern. Petra Vlhová aus der Slowakei gewann das Double. Gestern wie heute fuhr sie auf Rang 1. Für sie war es der 5. Slalom-Sieg in Folge. Auf die Ränge 2 und 3 kamen Michelle Giesin aus der Schweiz und die Österreicherin Katharina Liensberger. Michaela Schifrin aus den USA muss als 5. weiter auf ihren 67. Weltcupsieg warten. Mit ihrem nächsten Erfolg kann sie dann gleichziehen mit Österreichs Ex-Skistar Marcel Hirscher. Auch er war 67 Mal in einem Weltcuprennen erfolgreich.
In Finnland startet kommende Woche der Biathlon-Weltcup. Die ersten 6 Weltcups finden an 3 Orten statt, damit nicht so viele Reisen in der Pandemie nötig werden. Wie das alles organisiert wird im Alltag, das erklärt im Deutschlandfunk Sportgespräch Biathlet Arndt Peiffer.
Unser Alltag ist ja auch relativ trist, sage ich mal. Wir sind auf der Hütte, wir sind bei den Mahlzeiten oder wir befinden uns beim Training. Hauptsächlich. Und Hüttenaufenthalt und Mahlzeiten kann man ja sozusagen in der gleichen Konstellation durchführen. Das heißt, mit den 3 Leuten, mit denen ich auf der Hütte wohne, mit denen esse ich auch an einem Tisch. Und beim Training ist es eh relativ unkompliziert, weil wir uns draußen befinden. Wir sind keine Kontaktsportart. Also jeder läuft da seine Runden. Da ist jetzt eh das Risiko minimal. Und unser Ziel ist natürlich, falls tatsächlich mal jemand positiv ist, dass es möglichst wenig Kontaktpersonen 1 gibt, die dann ebenfalls in Quarantäne müssen. Also in unserem Fall wäre es so, wenn einer aus meiner Hütte jetzt positiv getestet worden wäre, dann wären eben 3 Leute in Quarantäne gegangen, aber nicht das komplette Team.
Arndt Peiffer heute Abend ab 23.30 Uhr eine halbe Stunde ausführlich im Sportgespräch im Deutschlandfunk zusammen mit seiner deutschen Teamkollegin Denise Herrmann. Das Gespräch ist schon jetzt online abrufbar. Ein offener Brief ist in den meisten Fällen ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass etwas im Argen liegt und sich da jemand versucht zu wehren. Gerade ist das im Deutschen Schachbund passiert. 12 Kaderspieler und Spielerinnen wenden sich in einem Schreiben an die Öffentlichkeit und gegen das Präsidium des Verbandes und den Bundestrainer. Sie prangern an, keine Struktur bei der Leistungssportförderung, keine Kontinuität und Intransparenz. Außerdem ist die Rede von destruktiven Entscheidungen des Bundestrainers. Unter ihm wollen sie nicht weitermachen. Zu den Unterzeichnern gehört neben dem jungen deutschen Ausnahmetalent Vincent Keimer auch Athletensprecherin Sarah Papp. Mit ihr habe ich heute Nachmittag gesprochen und sie als erstes gefragt, was sie zu diesem Schritt bewogen hat.
Ja, also es war halt schon in den letzten Jahren so, dass das Verhältnis insbesondere auch der Spielerin zum Bundestrainer nicht immer das Beste war, was halt auch damit zusammenhing, dass sein Ton manchmal sehr rau war und auch unpassend teilweise in E-Mails. Und letztendlich war es einfach so in diesem Jahr, dass halt viele Sachen aufgekommen sind, Konflikte entstanden sind, die dann im Nachhinein nicht aufgearbeitet wurden. Und ein großes Konfliktthema zum Beispiel waren immer die Nominierungen. Es ist halt so aufgebaut, dass wir einen Bundestrainer haben, der sowohl für die Männer als auch für die Frauen zuständig ist. Und dann aber einen Frauenkapitän, weil natürlich der Bundestrainer, wenn die Mannschaftseuropameisterschaft stattfindet oder die Schacholympiade, nicht beide Teams gleichzeitig betreuen kann. Und da war es halt abgesprochen und geregelt, dass der Frauentrainer halt auch die Nominierung vornimmt und dementsprechend halt auch sein Team selber aufstellen kann. Und leider wurde sich nicht an diese Absprache gehalten. Und gleichzeitig wurde dann auch behauptet, dass es nie so eine Absprache gegeben hätte, obwohl es dazu sowohl Pressemitteilungen auch als E-Mails gab.
Der Präsident selbst sprach da ja von einem Missverständnis bei einer Stellungnahme Mitte des Monats.
Genau, aber Missverständnis ist halt, also meines Erachtens war es halt ganz klar, weil selbst der Schachbund hat halt auf deren Website eine Pressemitteilung rausgebracht, wo ganz klar drin steht, dass der Frauentrainer für Nominierungen zuständig ist. Und wenn man selber so eine Pressemitteilung rausbringt und auch der Bundestrainer hatte an alle Kaderspielerinnen eine E-Mail verfasst, wo ganz klar drin geschrieben war, der Frauenkapitän nominiert ab jetzt und wenn man Nominierungsfragen hat, sollte man sich bitte an ihn wenden. Und es ist halt einfach sehr unzufriedenstellend, wenn halt Absprachen einfach nicht eingehalten werden und dann im im Nachhinein, obwohl es diese Pressemitteilung und auch E-Mails gibt und man ganz klar sieht, dass das abgesprochen war, das dann als Missverständnis zu deklarieren. Mhm. Und gleichzeitig ist halt auch mein Problem, ich frage halt auch immer, was macht denn der Sinn? Also man muss sich das einfach vorstellen, dass Yogi zu einer WM fährt und er kriegt einfach irgendeine Mannschaft vorgesetzt und kann halt gar nicht selber bestimmen, mit wem er dorthin fährt.
Ja, Frau also Papp, lassen Sie mich einmal kurz einhaken. Das gibt es ja häufiger, dass es Enttäuschungen gibt unter Kaderspielerinnen und Kaderspielern, weil ein Bundestrainer nicht so agiert, wie sie es wollen, zum Beispiel, weil er sie nicht nominiert. Da könnte man jetzt von außen zunächst mal sagen, so weit, so normal. Was ist denn dann in Ihrem Fall das wirklich Außergewöhnliche, was Sie jetzt so auf die Barrikaden bringt?
Also es geht gar nicht darum unbedingt um seine Nominierung, sondern es geht halt auch vor allem darum, dass halt einfach diese Absprachen nicht eingehalten werden und das dann heißt, das gab es nicht und dass halt dieser Frauenkapitän diese Rechte eben nicht hat und dadurch wieder zurückgetreten ist. Also man muss als Hintergrund halt wissen, wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren jedes Jahr einen neuen Frauenkapitän. Und es ist halt schwierig, wenn man jedes Jahr zu einem Turnier fährt, den Trainer gar nicht kennt und dann halt eine super sportliche Leistung bringen soll, was natürlich deutlich einfacher ist, wenn man im Vorfeld halt mit diesem Trainer halt schon trainiert hat, wenn er die Stärken und Schwächen der Spieler kennt.
Also geht Ihre Hauptbeschwerde gegen das Präsidium eigentlich oder die Entscheidungen im Verband, nicht nur gegen den Bundestrainer?
Einerseits und andererseits gab es halt noch den Vorfall, dass wir der Meinung sind, dass die Objektivität des Bundestrainers nicht wirklich mehr gewahrt ist, weil es gab dieses Jahr im August die deutsche Einzelmeisterschaft. Und im Vorfeld der deutschen Einzelmeisterschaft hat der Bundestrainer mit einem Kaderspieler trainiert und diesen auf diese deutsche Meisterschaft vorbereitet und somit gegen andere Kaderspieler vorbereitet. Und das ist halt ein absolutes No-Go, weil meines Erachtens muss der Bundestrainer objektiv sein und kann halt nicht, weil er mit einem Spieler befreundet ist, den bevorzugen. Und das kreiden wir ganz klar an, dass wir halt der Meinung sind, dass sowas nicht geht.
Alle Unterzeichner des Briefs schreiben ja, sie stehen nicht für die Nationalmannschaft zur Verfügung, solange Dorian Rogozenko Bundestrainer ist. Damit packen sie das schärfste Schwert aus, wenn man so will. Was macht sie sicher, dass sie das nicht bereuen?
Das Problem ist einfach, dass es jetzt halt in den letzten Jahren was hochgekocht ist, dass wir halt nicht sehen, dass man noch sportlich zusammenarbeiten kann und man halt einfach sagen muss, dass es halt so weit gekommen ist, dass wir halt einfach Veränderungen wollen. Und gerade weil natürlich, ich meine, 12 Spieler sagen, sie sind bereit, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen. Und eigentlich muss da der Verband auch hellhörig werden und sagen, okay, also da sind halt Vorfälle, das Verhältnis ist einfach so zerrüttet, dass man nicht mehr miteinander arbeiten kann. Und ich verstehe halt auch nicht, wie es möglich sein kann, dass die Frauen jedes Jahr einen neuen Kapitän bekommen und zum Turnier fahren mit einem neuen Kapitän und dass an dem Bundestrainer auf Teufel komm raus festgehalten wird, wenn halt ganz klar ist, dass dieses Vertrauensverhältnis ja einfach nicht mehr besteht. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass nicht nur wir quasi nicht mehr zur Verfügung stehen, sondern auch bereits der Leistungssportreferent Andreas Jagodzinski ist zurückgetreten, der Frauenkapitän ist zurückgetreten. Also es zeigt sich ja auch, es sind nicht nur ein Spielerproblem, sondern Probleme sind halt einfach größer. Und da muss einfach der Verband reagieren. Und nach unserer Meinung geht es halt nicht mehr, dass wir halt mit diesem Bundestrainer zusammenarbeiten.
Nun könnte man ja auch als Beteiligter der anderen Seite sagen, so ein an die Öffentlichkeit gehen ist nicht immer so der ganz faire Weg vielleicht. Warum konnten Sie das nicht direkt klären?
Also wir haben, also das möchte ich auch betonen, wir haben im Vorfeld den Bundestrainer darüber informiert und auch gebeten, zurückzutreten. Also es ist nicht so, dass wir gesagt haben, wir treten direkt an die Öffentlichkeit und wir haben auch den Verband im Vorfeld darüber informiert und gesagt, es geht nicht mehr, bitte macht was, aber es kommt halt nicht wirklich was vom Band. Also sie nehmen, glaube ich, diese ganzen Probleme nicht so richtig ernst, aber das weiß ich natürlich nicht, das muss letztendlich der Verband sich dort äußern. Es war halt so der letzte Schritt. Und wenn man halt immer E-Mails schreibt und auf Probleme aufmerksam macht und eigentlich wird halt vieles totgeschwiegen, es wird halt nicht daran gearbeitet an die Probleme, gibt es halt irgendwann einfach nur noch diesen letzten Schritt an die Öffentlichkeit gehen.
Was muss aus Ihrer Sicht jetzt ganz klar und ganz bald passieren, damit Sie wieder bereitstehen?
Also ganz klar ist halt, dass der Bundestrainer entlassen werden muss. Und dann würde ich mir auch für die Frauenmannschaft insbesondere wünschen, dass wir halt einen Frauenkapitän mit Rechten bekommen, der halt auch selber nominieren darf und entsprechend die gleichen Rechte hat, weil es sind einfach veraltete Strukturen. Also warum soll ein Frauenkapitän unter dem Männerkapitän stehen? Das gibt es in keiner anderen Sportart und es gibt es auch beim Schach sonst nicht. Also immer gibt es einen Männerkapitän und einen Frauenkapitän, die sind jeweils für die Mannschaften zuständig. Und ich hoffe einfach, dass der Verband das auch so sieht und endlich die Strukturen schon anpasst. Und ich meine, gerade auch im Sinne der Gleichberechtigung macht das in meinen Augen auch einfach nur Sinn.
Frau Papp, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und Max Kruse hat Union Berlin gerade 2:1 gegen Köln in Führung gebracht. Menschen, die sich als queer bezeichnen, können es auch im Sport schwer haben. Zum Beispiel, weil sie als Homo, Trans oder Intersexuelle diskriminiert werden. Oder weil der Sport in seiner bisherigen Logik eben sehr klar in standardisierte Geschlechterrollen einteilt. Es gibt meist schlicht Frauen- oder Männerwettkämpfe. Das wird in der Öffentlichkeit breiter diskutiert, seit die südafrikanische Mittelstreckenläuferin Caster Semenya wegen ihrer natürlichen Testosteronwerte von Frauenwettkämpfen ausgeschlossen wird. Seit 3 Jahren kommen queere Sportvereine aus Deutschland zusammen, um sich zu vernetzen und auszutauschen. Sie wollen auch gemeinsam praktische Maßnahmen zur Förderung geschlechtlicher und sexueller Vielfalt im Sport entwickeln. Diese sogenannte Bund-Tagung findet ab heute eine Woche lang virtuell statt, mit dabei auch der Verein Seitenwechsel. Conny Hendrik Kempe-Schälecke ist Gründungsmitglied und im Vorstand. Bei der Interviewaufzeichnung habe ich als erstes gefragt, aus welchen Gründen kommen Menschen zu Ihnen in den Verein?
Seitenwechsel ist zunächst mal ein Sportverein, aber wir haben natürlich eine bestimmte Geschichte. Wir sind vor über 30 Jahren, 1988, von Lesben gegründet worden. Und das heißt, es ging damals darum, einfach einen Raum für Selbstbestimmung, für selbstbestimmten Sport für Frauen, Lesben zu finden und zu gestalten. Und das hat sich im Laufe der letzten 30 Jahre natürlich verändert. Wir haben Mädchensport dazu genommen vor 20 Jahren und sind seitdem sehr gut verankert im Bezirk, aber auch in der ganzen Stadt im Bereich Mädchensport, Frauen- und Mädchensport. Und so diese vulnerableren Gruppen nochmal, also verletzlicheren Gruppen, diskriminierten Gruppen speziell, sozusagen, die eben auch von Sexismus betroffen sind, aber eben nochmal speziell, wie eben trans- und intergeschlechtliche Personen, sind so nach und nach dazu gekommen. Also umso mehr die gesellschaftliche Diskussion dazu genommen hat, umso mehr Sichtbarkeit es für die Themen gab oder auch einfach, indem halt Personen gekommen sind und gesagt haben, können wir nicht bei euch auch einen Schutzraum finden. Ja, es ging also auf der einen Seite immer um Selbstbestimmung, auf der anderen Seite aber auch um eine Gemeinschaft sozusagen, Menschen, die sich nicht erklären müssen gegenseitig, was mit ihnen los ist oder warum sie so sind, wie sie sind, sondern wo es einfach eine Selbstverständlichkeit ist. Und ansonsten aber auch einen geschützteren Raum. Ich sage mit Bewusstheit nicht geschützten Raum, weil sowas gibt es, glaube ich, nicht.
Sie sagen, es gibt keinen ganz geschützten Raum. Klar, das muss man wahrscheinlich der Vorsicht halber auch immer dazu sagen. Sie weisen aber ja jetzt auch schon darauf hin, dass sich etwas verändert hat. Zum Beispiel, dass es einfach inzwischen auch ein Thema ist, was ja gerade im Sport vorherrscht, dass in Wettkämpfen meistens nur 2 Kategorien angeboten werden, nämlich die für Männer oder für Jungs und die für Mädchen oder für Frauen. Wie lösen Sie das in Ihrem Verein und können Sie das überhaupt lösen? Denn Sie treten ja vielleicht auch in Wettkämpfen an.
Ja, also grundsätzlich sind wir ein Breitensportverein, der aber tatsächlich auch zum Beispiel in der Fußballliga spielt. Wir machen Boxwettkämpfe mit und haben zeitweise auch in der Basketballliga gespielt. Also wir nehmen schon auch im Wettkampfbereich teil. Und dort ist aber diese Diskussion ja erst eine jüngere sozusagen, sich ja eben zu öffnen für das dritte Geschlecht. Und tatsächlich hat eben erst die Entscheidung oder die Gesetzesänderung im Personenstandsgesetz und die Entscheidung, eine Kategorie divers einzuführen, da erst wirklich nachhaltig jetzt für Veränderungen und für Diskussionen gesorgt. Also wir haben vorher auch schon beim Landessportbund im Landesausschuss Frauen und Gleichstellung gesessen, also vor dieser Entscheidung, und haben gesagt, was machen wir denn jetzt? Wir möchten nicht nur Frauen melden, sozusagen für unseren Verein, weil Männer haben wir keine. Also außer im Kinderbereich, wir machen Eltern-Kind-Turnen auch. Mhm. Und insofern haben wir immer auch natürlich männliche Kinder. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Wir möchten gerne melden. Ja, dann hat der Landesausschuss Frauen und Gleichstellung vom LSB gesagt, können Sie nicht machen, aber Sie geben es weiter, weil das hängt wiederum an der Statistik, an der Landesstatistik. Und die Landesstatistik erlaubt eben, und das ist übrigens nach wie vor noch so, eben nur 2 Geschlechter. So, das heißt also, selbst wenn der Sport, der organisierte Sport in der Richtung was machen wollte, hängen dann oft immer noch andere Strukturen dran.
Bei der Bund-Tagung, die ja jetzt an diesem Wochenende beginnt, da sind ja auch Landessportbünde dabei. Der Deutsche Olympische Sportbund hat eine Beauftragte entsandt. Wie arbeiten Sie da zusammen? Denn dieses Problem geht ja im Prinzip den ganzen organisierten Sport an.
Ja, also tatsächlich, seit wir jetzt die erste Bundesnetzwerktagung 2018 in Berlin veranstaltet haben, ist es eine sehr schöne Zusammenarbeit. Also weil dort das Anliegen ja genau war, die Anliege von queeren Vereinen bundesweit in die Verbände reinzutragen. Und da sozusagen ein Forum zu finden, in dem diese Anliegen verhandelt werden können. Und da gab es eben einen ersten, sag ich mal, Forderungskatalog am Ende der Tagung, der eben mittlerweile auch schon reingetragen worden ist in die Verbände über den Deutschen Olympischen Sportbund. Und wir hatten ja im Jahr 2019, letztes Jahr, eine zweite Bund in Hamburg und konnten da sozusagen weitere Verbände für gewinnen. Und seitdem läuft die Zusammenarbeit wirklich sehr gut. Es ist ein sehr guter Austausch und immer auch eben mit strategischen Überlegungen verknüpft. Welche nächsten Schritte sind jetzt notwendig und was kann jetzt helfen?
Ja, was nehmen denn die Verbände da wirklich mit auf? Denn die Frage ist ja tatsächlich, ob sie da so offen sind, was zum Beispiel eine dritte Kategorie angeht.
Naja, man muss natürlich sagen, wir arbeiten natürlich mit den Personen zusammen, die im Bereich Gleichstellung tätig sind. Und die sind ja grundsätzlich erstmal sensibilisiert. Und das braucht es tatsächlich. Es braucht in hohem Maße Wissen und Sensibilisierung, weil auch eben Fragen zu Geschlecht sind natürlich sehr abwehrbehaftet. Wenn Menschen sich irgendwie in ihrer Identität angegriffen fühlen und dafür reicht es ja manchmal schon zu sagen, naja, es gibt jetzt nicht nur die zwei Kategorien. Und übrigens sind die Kategorien auch künstlich, weil in der Wissenschaft ist es schon bekannt, dass Geschlecht halt völlig unterkomplex verhandelt wird, weil das eigentlich mehr gesellschaftliche Kategorien sind als biologische. Weil die Überschneidung und also was eben Frauen und Männer ausmacht, ist eben eine riesengroße Schnittmenge. Und darüber hinaus gibt es eben dann bestimmte Unterscheidungsmerkmale und die sind aber relativ komplex und man könnte da sozusagen auch ganz andere Kategorien aufmachen als eben männlich und weiblich. Also es sind eben mehr gesellschaftliche Vereinbarungen als eben tatsächlich, sag ich mal, naturwissenschaftliche Phänomene. Aber da wir eben dazu neigen, immer Schubladen aufzumachen, damit wir die Welt begreifen können, sind es eben auch Schubladen, die uns im Schnitt helfen, in der Welt zurechtzukommen.
Das heißt, was sagen Sie denn Menschen, die jetzt zum Beispiel auch durch den Fall der hyperandrogenen Sportlerin Caster Semenya sich vielleicht dann auch mal medial damit beschäftigt haben, dass es Menschen gibt, die in einer Kategorie im Sport starten möchten, für die sie nach wie vor nicht zugelassen werden? Was sagen Sie Menschen, die sich daraus vielleicht die Meinung gebildet haben, aber das wäre ja auch unfair, wenn zum Beispiel eine Frau, die sich als Frau fühlt, mit einem vergleichsweise hohen Testosteronlevel dann in eine Frauenkategorie begibt.
Naja, die Frau fühlt sich ja nicht nur als Frau, sie ist ja eine Frau. Weil die Frage, ob jetzt ein höherer, erhöhter Testosteronwert ihr das Frausein abspricht, ist ja auch eine Konstruktion, die tatsächlich erstmal nur ein Argument ist. Das heißt ja nicht, dass sie dann weniger Frau ist, sondern das ist zunächst mal ein Argument, also eine Behauptung, die sagt, Menschen, die halt bis zu 10 Nanomol pro Milliliter Blut Testosteron haben, wären keine Frauen. Also deswegen sage ich ja, wissenschaftlich gesehen, und ich habe Biologie studiert, deswegen darf ich da ein bisschen mitreden, wissenschaftlich gesehen gibt es eben, sag ich mal, 7 bis 8 Parameter im Wesentlichen, die halt Geschlechtsbestimmung ausmachen. Und wenn wir die alle im Einzelnen anschauen würden und wenn wir die auch alle wüssten würden von uns, von unseren Körpern, dann würde sich herausstellen, dass viel weniger Menschen tatsächlich männlich oder weiblich sind, sozusagen nach der reinen Lehre. Bloß wir wissen das ja oft gar nicht. Also diese Testosteronlevel, die kommen doch überhaupt nur im Leistungssport zutage, weil entweder ein Dopingtest gemacht wird oder weil halt Geschlechtstests gemacht werden. Das passiert nur im Elitensport. Ja, und wir bewegen uns doch aber hier im Breitensport.
Ja. Nehmen Sie den Sport jetzt vielleicht zunächst mal, egal ob Breitensport oder Spitzensport, denn die Kategorien sind ja in beiden Fällen die gleichen. Nehmen Sie den Sport, wenn man das so sagen kann, da als ganz besonders strukturkonservativ wahr?
Das glaube ich nicht grundsätzlich. Ich glaube nur, dass die Strukturen einfach, sag ich mal, sehr alt sind, weil, naja, eben so viel danach geregelt ist, dass eben, wenn ich da mitspielen möchte, und es beginnt eben schon sehr früh, also wer eben auf einem hohen Level Sport machen will, muss sich ja schon sehr früh sortieren sozusagen nach männlich und weiblich. Hängt aber auch von der Sportart ab. Also grundsätzlich ist ja im Vergleich zum Männersport, der Frauensport, in vielen Bereichen noch unterentwickelt. Ja, also weil viel weniger gefördert. Also wir haben ja da einen deutlichen Sexismus auch im Sport, was das betrifft. Naja, und dieser Sexismus, der immer noch im Sport besteht, ja, der ist ja auch ein Hintergrund dafür, dass natürlich Trans- und Interfeindlichkeit dort an der Tagesordnung ist natürlich, weil in dem Maße, in dem Frauen benachteiligt werden, ist es klar, dass eben weitere Geschlechtergruppen sozusagen, die nicht männlich sind, es denen wahrscheinlich nicht besser geht.
Jetzt haben wir diese Woche mitbekommen, dass Caster Semenya sogar vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen möchte. Nimmt durch die Aufmerksamkeit und das Sammeln von Argumenten, zum Beispiel im Fall Semenya, aus Ihrer Sicht auch eine gewisse Ablehnung in der Bevölkerung zu? Oder ist es eher das Gegenteil? Menschen kennen sich dadurch ein bisschen besser aus und es gibt Zuspruch.
Also ich glaube, grundsätzlich ist jede Berichterstattung da wichtig. Natürlich weniger die skandalisierende Berichterstattung. Also ich glaube, gerade in den Medien kann auch noch sehr viel gelernt werden, wie halt gut und stereotypenfrei über Intergeschlechtlichkeit und Transgeschlechtlichkeit berichtet wird. Und da muss auch noch sehr, sehr viel Sensibilisierung passieren. Ich glaube, dass es einfach ganz viel Kommunikation braucht. Immer wieder die Themen bewegen, sozusagen, dass eben Menschen von ihren vielleicht zunächst mal vorgefassten Haltungen auch die Möglichkeit haben, abzurücken. So, weil es bleibt ja nichts anderes, wenn eben gesellschaftliche Phänomene verhandelt werden, als dass eben da viel Wissen reingegeben wird und auch ein gewisser Langmut und Geduld auch natürlich erforderlich ist. Und insofern ist es eben auch so wichtig, dass wir solche Veranstaltungen wie die Bund haben, ja, dass es eben breit in die Verbände reingeht, an die Vereine weitergeht. Und dass eben da strukturelle Maßnahmen, also sowas wie eine strukturelle Maßnahme wie der Geschlechtseintrag divers, indem wir so eine geschlechtliche Grundlage haben, haben wir eben auch die Möglichkeit, jetzt sozusagen Forderungen zu stellen und zu sagen, gut, da muss jetzt was passieren. Und wenn wir weitere strukturelle Änderungen haben, wie zum Beispiel im Berliner Fußballverband, der ja in diesem Jahr seine Meldeordnung geändert hat und damit auch die Teilnahme von trans- und intergeschlechtlichen Menschen ermöglicht, ja, und das sozusagen regelt, dass sich zum Beispiel intergeschlechtliche Menschen, die einen Geschlechtseintrag divers oder keinen Eintrag haben, es gibt ja 4 Möglichkeiten des Geschlechtseintrages, dass diese Menschen sich aussuchen können, ob sie halt in der Männer- oder Frauenliga spielen. Na, und das ist eben auf einem Breitensportniveau natürlich absolut angemessen, weil auf dem Breitensportniveau gucken wir halt immer, dass möglichst inklusiv gehandelt wird und möglichst alle teilnehmen können und natürlich nicht ausgeschlossen. Also ich denke, der Fußballverband hat da schon ein sehr wichtiges Signal gesetzt. Und wir hoffen natürlich, dass weitere Verbände zugeschnitten auf ihren Sport da ähnliche Regelungen finden.
Das war Conny Hendrik Kempe-Schälicke vom Berliner Verein Seitenwechsel. Die Deutsche Sporthochschule der ehemaligen DDR war die Deutsche Hochschule für Körperkultur in Leipzig. Sie wurde nach der Wende geschlossen, nicht zuletzt wegen der Dopingvorwürfe. Die historische Aufarbeitung liefert ein differenzierteres Bild. Mehr Transparenz und Offenheit bei der Aufarbeitung wünschen sich bis heute auch Menschen wie der Sportarzt Bernhard Kurbus. Er war Teil des Systems, das ihn bis heute beschäftigt. In Teil 2 unserer Reihe zur DHFK berichtet Jennifer Stange.
Bernhard Kurbus ist 74 Jahre alt. Bis zu seiner Rente war er Sportmediziner, zuletzt leitender Arzt am Olympiastützpunkt Leipzig. Er konnte nach der Wende in seinem Beruf weiterarbeiten. Und das, obwohl er Mitarbeiter des Sportmedizinischen Dienstes, kurz SMD, war. Ein staatliches, flächendeckendes System sportärztlicher Betreuung, über das in der DDR auch die Dopingvergabe an die Sportler organisiert war.
Also ich stehe der Sache auch sehr kritisch gegenüber und räume dabei auch eigene Fehler ein.
Kurbus ist seit 1987 eingebunden in die sportmedizinische Vorbereitung der Olympiakandidaten der Sektion Kanu-Rennsport beim SCDHFK Leipzig, dem Sportclub der Deutschen Hochschule für Körperkultur. Das hat Kurbus schriftlich in einer staatlichen Urkunde. Dort heißt es auch: Wir erwarten, dass Sie das in Sie gesetzte Vertrauen rechtfertigen. Das habe er damals überlesen, sagt Kurbus, weil er auf dieses Urkundenbrimborium keinen Wert gelegt habe. Heute hat der 74-Jährige eine Vermutung, worauf diese Ermahnung sich bezieht. Nämlich die Verpflichtung zur Vergabe sogenannter unterstützender Mittel. Also Medikamente wie Oral-Turinambol, ein Anabolikum zur Leistungssteigerung.
Das war ein unterdrückter, aber trotzdem relativ gewaltiger Sportskandal in dem Leipziger Club, dass wir letztendlich von unseren Aufgaben entbunden wurden, weil wir uns nämlich geweigert haben, dieses Oral-Turinambol in bestimmten Phasen überhaupt zu geben.
Wir, das waren die Trainer und Bernhard Kurbus als zuständiger Sportarzt in einem Club beim Volleyball. Die Weisung, sogenannte unterstützende Mittel zu geben, sei immer von ganz oben gekommen. Anabolika zum Muskelaufbau hielt Kurbus im Zweifelsfall für unsinnig, weil mögliche Verletzungen dadurch kaschiert wurden oder zulasten der Koordination gingen. Medizinische Bedenken habe er schon gehabt, so Kurbus, aber kaum moralische Zweifel. Er klingt erstaunt über sich selbst, wenn er das sagt.
Es konnte ja überhaupt nicht zu einer Diskussion kommen. Das war ja verboten. Also es war top secret und es war verboten, darüber zu sprechen. Und DDR-Sportler dopen nicht. Und das war das Credo.
Dass das nicht stimmte, sei in der DDR-Sportwelt und ihrem Zentrum Leipzig ein offenes Geheimnis gewesen. Auch wenn der Doping-Staatsplan als geheim eingestuft wurde, war klar, sportliche Leistung hatte höchste politische Relevanz.
Man sprach ja auch landläufig von den Diplomaten im Trainingsanzug. Sie hat eigentlich auch um die weltweite Anerkennung kämpfen müssen über Jahre.
Die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees für die Spiele 1968 in Mexiko, zwei deutsche Mannschaften zuzulassen beispielsweise, war für die DDR ein Meilenstein auf dem Weg zur internationalen Anerkennung.
Und damit hat sich das System irgendwo selbst gerechtfertigt und hat dann wahrscheinlich auch gar keine andere Möglichkeit gesehen, um das System aufrechtzuerhalten, als eben einfach zu betrügen. Und das ist das, was wir hätten eigentlich auch einräumen können, um die anderen positiven Dinge, die dann letztendlich auch unter diesem System ja doch auch vorhanden waren, auch dann zum Tragen zu bringen.
Kobus hätte sich nach der Wende eine offenere Aufarbeitung und Auseinandersetzung aus dem System selbst herausgewünscht, die er bis heute vermisst. Viele aus dem DDR-Sportsystem wollen von illegalen Manipulationen der Sportlerinnen und Sportler nichts gewusst haben oder, so Kobus, verstecken sich hinter Ausflüchten.
Ich habe also auch ehemalige Kollegen nach Jahren oder Jahrzehnten wieder getroffen. Und dann kommt die Problematik natürlich darauf und dann kommt immer diese Rechtfertigung, die ist einhellig zu hören. Naja, aber anders wird ja auch gedopt.
Es gibt im Groben zwei Sichtweisen auf den DDR-Sport, die Bernhard Kobus in sich vereint. Einerseits der Abgrund einer Sportdiktatur, die zum Doping drängt und leistungsfördernde Medikamente an Ahnungslose, sogar Kinder verabreicht und im internationalen Wettbewerb betrügt. Andererseits sieht er auch eine Art verlorenes Paradies optimaler Leistungssportförderung, das nach der Wende, so erscheint es vielen, mit in den Abgrund gerissen wurde. Kobus glaubt, vieles hätte anders laufen können. Wäre die Aufarbeitung transparenter gelaufen, hätten alle Beteiligten reinen Tisch gemacht, hätte man Ross und Reiter benannt. Dann wäre schneller klar gewesen, dass das Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport auch zentrale Forschungseinrichtung für illegale Manipulationen war und nicht die DHFK selbst. Den Betrug durch Manipulationen, auch wenn er die nicht angeordnet habe, räumt Kobus ohne Umschweife ein. Sofern er beteiligt war, hätten die erwachsenen Athletinnen und Athleten gewusst, dass es sich bei den unterstützenden Mitteln um Doping gehandelt habe.
Also es stand schon das Damoklesschwert der Ausdelegierung, das stand schon über denen. Wenn du die unterstützenden Mittel verweigerst und schaffst dann die Leistung nicht, dann bist du weg. Und dann sind eben, die Mehrzahl ist umgekippt.
Kobus arbeitete in einem der erfolgreichsten DDR-Sportclubs, dem SC DRFK. Angegliedert an die damalige Sporthochschule in Leipzig. Anders als die Hochschule gibt es den Verein bis heute. Einige ehemalige Trainer und Ärzte des Clubs mussten sich später vor Gericht verantworten, Kobus nicht. Er sei nie in der SED gewesen und gehörte auch nicht zu denjenigen, die zu internationalen Wettkämpfen mitfahren durften. So konnte er nach der Wende im gesamtdeutschen Leistungssportsystem weiterarbeiten.
Ein Beitrag von Jennifer Stange. Wenn sich Menschen streiten, wie viel Computerspielen mit Sport zu tun hat, dann kann man im folgenden Fall zumindest sagen, viel. Es geht um das Spiel Football Manager, dessen neue Jahresausgabe am kommenden Dienstag erscheint. Es soll nämlich so realistisch wie möglich sein und das hat sogar Auswirkungen auf Fußball im echten Leben. Wie das funktioniert, berichtet Matthias Friebe.
Seit fast zwei Jahren trainiert Ole Gunnar Solskjær das Team von Manchester United. Der Norweger, der auch als Spieler 11 Jahre lang das rote Menu-Trikot trug, führt einen Teil seines Erfolgs auf das Computerspiel Football Manager zurück. So erzählte er es immer wieder in Interviews wie hier bei BT Sport.
Ein fantastisches Spiel. Ich habe viel über Fußball gelernt, über die Spieler, vor allem die jungen Talente. Das Spiel ähnelt dem echten Leben, wenn es darum geht, wer ein guter Spieler wird.
Beim Football Manager übernimmt der Spieler alle Aufgaben eines Trainers und Fußballmanagers. Vom Training über die taktische Aufstellung bis hin zu Spielerverpflichtungen und dem Kontakt mit den Medien. Und das soll so nah wie möglich an die Realität herankommen.
Wir wollen, dass der Football Manager so echt ist wie ein Flugsimulator für Fußballtrainer und Manager,
sagt Tom Markham, der Entwicklungsdirektor bei Sports Interactive. Seit rund 25 Jahren wird die Datenbank des Spiels, von der Markham selbstbewusst sagt, sie sei größer als die des Weltverbands FIFA, gepflegt und ständig überarbeitet, was für viele Clubs im echten Leben interessant ist. Profivereine nutzen sie bei der Suche nach neuen Spielern. Welche Vereine mit dem Spielehersteller zusammenarbeiten, will Markham dem Deutschlandfunk nicht verraten. Vom FC Everton aber war in den Medien vor einigen Jahren zu lesen.
Dass die besten Vereine der Welt das Spiel nutzen, ist schön für uns und bringt Glaubwürdigkeit. Für uns hat aber Priorität, das Spiel so realistisch wie möglich zu halten.
Seit der Hersteller 2018 auch die Lizenzen für die Fußball-Bundesliga erwarb, wird das Spiel, das vor allem in Großbritannien schon viele Jahre bekannt ist, auch in Deutschland vertrieben. Einer, der das Spiel schon davor spielte, ist Philipp Bukowski.
Hi Leute, herzlich willkommen retour zu Malaga Let's Play. Zweiter
täglich Part veröffentlicht Bukowski auf seinem YouTube-Kanal Fußballwelt.at ein halbstündiges Video, in dem er sich selbst beim Spielen aufnimmt. Im letzten Jahr konnte man ihm dabei zusehen, wie er versucht, den spanischen Zweitligisten Malaga zurück in La Liga und in den Europapokal zu bringen. Bis zu 80.000 Mal werden seine Videos im Monat aufgerufen.
Als ehemaliger Nachwuchstrainer ist es bei mir eigentlich auch so, dass ich eigentlich schon immer so dieses Faible für Taktik hatte und das kam bei anderen Managerspielen in meinen Augen zu kurz. Dieser taktische Tiefgang ist etwas, was für mich eigentlich den größten Reiz auslöst.
Wer Football-Manager spielt, ganz ohne fußballtaktische Vorkenntnisse zu haben, für den kann es auch schnell zur Überforderung führen. Viele der Möglichkeiten in dem Spiel sind außerordentlich komplex angelegt. Ein Beispiel: Allein für die Position im zentralen Mittelfeld kann man einem Spieler fast 10 verschiedene Profile geben, sei es nun als zurückgezogener Spielmacher oder als Mezzala oder Carriero, Rollen, die nur Insider schon einmal gehört haben.
Ob du jetzt einen Toni Kroos im zentralen Mittelfeld hast oder einen N'Golo Kanté, das sind zwei Spieler, die gleiche Position bekleiden, aber verschiedenste Stärken haben und natürlich auch verschiedenste taktische Aufgaben. Das heißt, das Spiel kann dir schon dabei helfen, aufzuzeigen, dass man eine Position auf verschiedenste Arten und Weisen interpretieren und auslegen kann.
Dafür wird jeder Profi in der Datenbank anhand seiner Stärken und Schwächen bewertet. Zwischen einem und 20 Punkten sind möglich in rund 40 verschiedenen Attributen wie Schnelligkeit, Passspiel oder Aggressivität und Zielstrebigkeit. Hinter den Kulissen werden noch viel mehr Daten erhoben.
Es gibt ein Scouting-Handbuch mit über 200 Seiten, das unsere Scouts durch den Prozess der Spielerbewertung begleitet,
erklärt Entwicklungsdirektor Markham. Ein Algorithmus helfe schließlich bei der Vergleichbarkeit der Daten. Gepflegt wird die Datenbank von über 1.300 Menschen, die als Scouts fungieren, rund 30 Mal so viele wie ein Topverein in der Champions League beschäftigt. Viele von ihnen sind Fans, die überall auf der Welt Daten ihrer Lieblingsclubs sammeln.
Sie sehen alle Spiele des Vereins, der Nachwuchs- und Reserveteams. Sie kennen die Menschen dort, verfolgen den Verein auf allen Social-Media-Plattformen und kennen jede Nachricht.
Auch der langjährige italienische Nationalspieler Demetrio Albertini unterstützt das Netzwerk und erhebt Daten. Schon als aktiver Profi vor 20 Jahren nutzte er das Spiel auch im echten Leben, wie er in einer Fernsehdoku über das Spiel erzählt.
Trapattoni war damals Nationaltrainer. Viele von uns haben das Spiel gespielt. Andrea Pirlo, Massimo Oddo, eigentlich das ganze Team. Wir haben dann immer Informationen über unsere Gegner aus dem Spiel an das Trainerteam weitergegeben, weil sie so realistisch waren.
Darauf setzt auch Ole Gunnar Solskjaer, der Trainer von Manchester United. Jede freie Minute neben Schule und Training, sagt er von sich selbst, habe er mit dem Spiel verbracht. Und das empfiehlt er auch heute seinen Spielern.
Ich denke, es hilft ihnen, Fußball besser zu verstehen.
Und das versuchen wir jetzt. Es fehlt noch der Spielbericht aus der realen Bundesliga, Köln gegen Berlin, Burkhard Hupe.
Der 1. FC Köln bleibt also auch im 18. Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg. Schlimmer noch, es gab ein 1:2 gegen Union Berlin. Unter dem Strich ein gerechtes Resultat, wenngleich man sagen muss, die Kölner fast noch mit dem Ausgleich, mit der allerletzten Aktion des Spiels traf Limnios bei einem Freistoß nur die Latte. Davor war es ein unterdurchschnittliches Bundesligaspiel. Berlin, die etwas bessere Mannschaft, ging durch Avonigi in der 27. Minute in Führung. Skiri per Kopf noch vor der Pause zum Ausgleich für den 1. FC Köln. In der zweiten Halbzeit eigentlich nur Chancen für die Gäste. Die größte hatte Max Kruse mit einem Foulelfmeter. Scheiterte zunächst am Kölner Keeper, an Timo Horn, aber im Nachschuss machte der Routinier den Ball dann rein und das war der Siegtreffer für Union Berlin in Köln.
Und das war der letzte Bericht hier in Sport am Sonntag im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war heute Marina Schweizer. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.